Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Heute mit Uwe Berndt.
Ich glaube, das kennen eben vor allem Frauen nicht, dass man nicht diesem Schönheitsideal hinterherrennen muss und dass man sich ständig selbst optimieren muss, sondern dass es schon ganz schön toll ist, so wie wir sind.
Ja, ja. Und wer war stolz, als die Hose auf einmal doch wieder ganz leicht zuging?
Sie selbst bezeichnet sich als rundlich mit dickem Bauch und dickem Hintern.
Ich brauchte immer Gummibundhosen.
Anfeindungen in jeglicher Art aufgrund des Körpers, aufgrund der Abnahme, aufgrund einer Zunahme sind nicht in Ordnung, sind absolut grenzüberschreitend.
Du lernst da, dass mit deinem Körper was nicht stimmt.
90, 60, 90, Brusttaille, Hüftumfang für viele. Ist das immer noch die DIN-Norm für den perfekten Frauenkörper? Ein gefährliches Schönheitsideal, das bei manchen Jugendlichen Minderwertigkeitsgefühle auslöst und Essstörungen begünstigen kann. Der Gegentrend ist Body Positivity, die Bewegung, die durch Instagram und Co. zu einem regelrechten Hype wurde. Sie setzt sich dafür ein, jeden Körper zu akzeptieren und zu lieben. Wie er ist, klingt gut. Und auch sogenannte Curvy Models, die ihre Pfunde nicht mehr verstecken, haben sich ihren Platz in den sozialen Medien und auf dem Laufsteg erkämpft. Selbst Heidi Klum achtet in ihrer Castingshow Germany Next Topmodel inzwischen auf Body Positivity, nachdem das althergebrachte Frauenbild ihrer Modelshow immer schärfer kritisiert wurde. Aber bringt es nicht auch gesundheitliche Gefahren, das Übergewicht so sehr zu feiern und sei man auch noch so dick? Kann das nicht auch zu einem toxischen Hype werden und trifft das alte Ideal bloß nur auf ein neues, ebenso zwanghaftes, das sich auch nur auf Äußerlichkeiten reduziert? Schön dick, der Hype um Body Positivity, unser Thema heute. Dauerhaftes Übergewicht ist gesundheitsschädlich, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber das krankhafte Hungern, um vermeintliche Idealmaße zu erreichen, natürlich auch. Deshalb ist es erstmal gut, dass dieser Trend entstanden ist. Thorsten Schweinheit zeigt uns, wo der Begriff herkommt, und es gibt durchaus auch einige Männer, die ihn für sich entdeckt haben.
Wenn Chris van Drey die ersten Tanzschritte macht, ist er mit seinem Körper im Einklang. Obwohl er weiß, dass viele nach wie vor irritiert sind, wenn sie ihn sehen. Denn Van Drey ist Tänzer und dick.
Ich habe einen anderen Körper als das Idealbild oder die Vorstellung, die man von einem Tänzerkörper hat.
In der HR-Fernsehreihe Close-Up erzählt Chris van Drey, wie es für ihn ist, trotzdem zu tanzen. Sich und seinen Körper zu zeigen, ihn zu spüren, ihn zu bewegen, einfach weil sich das für ihn positiv anfühlt.
Man ist so ein bisschen das Phänomen. Ich möchte aber gar nicht das Phänomen sein, also es soll eigentlich normal sein.
Jeder solle sich in seiner Haut wohl und selbstbewusst fühlen dürfen, unabhängig vom gesellschaftlichen Druck, einer bestimmten Schönheitsschablone entsprechen zu müssen. Wie stark dieser Druck sein kann, hat Chris van Drey schon in seiner Kindheit erlebt.
Ich war halt schon immer derjenige, der keine normalen Hosen bekommen hat. Ich brauchte immer Gummibundhosen. Und da merkst du natürlich, wenn du mit deiner Mama shoppen gehst, dass da irgendwas komisch ist, sondern wir müssen immer in eine andere Abteilung und du lernst da, dass mit deinem Körper was nicht stimmt.
Ein Druck, der schnell zur Entfremdung von sich selbst führen kann. Dieser hässliche Körper, das bin doch nicht ich. Das will, nein, das darf ich nicht sein.
Ich habe schon eine Rolle gespielt, also ich wollte halt immer allen gefallen und habe mich aber dadurch gar nicht gefunden. Also ich wusste quasi gar nicht, wer ich bin.
Dem setzt Body Positivity entgegen, doch. Das und nur das bist du und so bist du richtig. Und noch etwas gehört wesentlich dazu. Bereit zu sein, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Ermunterung zur Selbstliebe und Selbstfürsorge. Menschen soll Mut gemacht werden, ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden über ihr äußeres Erscheinungsbild zu stellen.
Man muss schon achtsam sein, weil man hat nur den einen Körper.
Zentral ist auch die Forderung, dass niemand wegen seines Aussehens diskriminiert werden darf, denn alle Körper haben ihre Würde und verdienen Respekt. Body Positivity wendet sich gegen negative Zuschreibungen, die manchen Körpertypen nach wie vor anhaften. Dabei geht es nicht nur um dicke Menschen, sondern zum Beispiel auch um Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die Body Positivity Bewegung hat für mehr Inklusion in der Mode und mehr Vielfalt in der Darstellung von Körpern gesorgt. Gleichzeitig ist Body Positivity inzwischen aber auch zum Verkaufsargument geworden, zum Etikett, das auf alle möglichen Produkte geklebt wird. Die großen Modefirmen haben das Schlagwort längst für sich entdeckt und nutzen Formeln wie »Du bist schön, so wie du bist« oder »Liebe dich selbst« munter als Werbeslogan. Chris van Drey jedenfalls lebt beim Tanzen weiter seine Body Positivity. Und als Tanzcoach gibt er diese positive Energie auch weiter.
Rebound, 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 yeah.
Aquarium im Kopf behalten. Nächste Woche machen wir weiter. Schönen Sonntag. Tschö.
Nimm dich an, so wie du bist. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, vor allem, wenn man sich im eigenen Körper nicht wirklich wohlfühlt. Das können wir jetzt vertiefen mit Melodie Michelberger, denn sie hat es geschafft. Sie war Plus-Size-Model, hat sich einen Namen gemacht als Influencerin und Autorin. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben zu Beginn Ihrer Laufbahn als Redakteurin für Frauenzeitschriften gearbeitet und Sie haben auch bei Fotoshootings den schlanken Models assistiert. Wie haben Sie damals auf diese Frauen geguckt?
Für mich waren damals schlanke Models die absoluten Idole, die ich angehimmelt habe. Ich bin als Jugendliche relativ schnell von der ersten Diät in die zweite und dann in eine Essstörung und dann in eine Magersucht gerutscht. Mein damaliges Idol war Kate Moss, die ist nur ein paar Jahre älter als ich, die ja damals zu der Zeit ein gefeiertes Size Zero Topmodel war. Und so wollte ich eben auch aussehen. Ich wollte unbedingt ganz, ganz dünn sein und habe dann eben auch, als ich ein bisschen älter war, den Beruf als Moderedakteurin, den wollte ich unbedingt erlangen und habe dann sehr lange auch in dem Bereich gearbeitet. Ich habe damals natürlich nicht gecheckt, dass diese Essstörung und dieses Gefühl, das ich gegenüber meinem eigenen Körper hatte, nochmal verstärkt hat, dadurch, dass ich den ganzen Tag dann mit sehr, sehr schlanken sogenannten Idealfrauen gearbeitet habe.
Aber Sie wollten Moderedakteurin werden und nicht Model. Warum das?
Na, Model, das war für mich klar, dass ich mit 1,60 kein Model werden kann.
Okay. Und können Sie im Nachhinein erklären, wie die Essstörung dann entstanden ist?
Ja, eine Essstörung hat verschiedene Faktoren. Also man kann es jetzt gar nicht sagen, es sind jetzt nur die Medien, die Bilder von den immer gleichen Idealfrauen, die uns vorgesetzt werden. Bei mir fing das eben sehr früh an, dass andere Menschen, teilweise eben meine Familie, meine Eltern, über meinen Körper gesprochen haben, als ich Kind war. Ich muss dazu sagen, dass ich immer ein absolut durchschnittliches Kind war, ein schlankes Kind war. Trotzdem wurde ich immer ermahnt, nur eine Scheibe Brot zu essen oder den Bauch nicht so rauszustecken, damit ich bloß nicht womöglich dick aussehe oder dicker aussehe, als ich eigentlich bin. Und das hat sich natürlich eingeprägt. Und deshalb habe ich dann ganz selbstverständlich als 12-Jährige meine erste Diät gemacht. Das wurde auch angenommen von meinem Umfeld. Es wurde auch eher gefeiert. Heute zeigt mir das natürlich, dass es genau das ist, diese Fettfeindlichkeit oder diese Feindlichkeit gegenüber Körpern, die ein bisschen mehr sind, so dass man schon 12-jährige Mädchen, dass man denen schon applaudiert, wenn sie eine Diät machen.
Sie hatten als Kind sogar schon eine Diättabelle über dem Bett hängen mit guten und mit bösen Lebensmitteln. Was macht das mit einem?
Ja, das war schrecklich. Also Zahlen, vor allem eben Lebensmittel, Tabellen, Kalorienangaben, alle möglichen Angaben zu Kleidergrößen. Das Zahlen haben mich sehr, sehr viele Jahre extrem unter Druck gesetzt. Dadurch, dass ich morgens aufgewacht bin mit diesem Poster, das über meinem Bett hing, auf dem eben, genau wie Sie es gerade schon gesagt haben, diese Lebensmittel abgebildet waren mit Fotos und darunter dann eben die Kalorienangaben und daneben dann auch noch, ist es gut oder schlecht. Also so klassisch zum Beispiel eine Handvoll Chips und dann einen Apfel gegenüber. Und das hat sich bei mir sehr schnell eben natürlich eingeprägt, was ist gut, in Anführungszeichen, was ist schlecht. Und hat wirklich mein Tag bestimmt, dieses Zusammenrechnen von Kalorien und dieses Weglassen vor allem von Lebensmitteln.
Wie haben Sie es dann geschafft, diese negative Einstellung zu Ihrem Körper in den Griff zu kriegen?
Ich habe sehr viele Jahre gebraucht. Also ich hatte eben von 12 bis fast Ende 30 eine Essstörung und erst durch einen Burnout vor ein paar Jahren, als ich fast 2 Jahre krankgeschrieben war und ich mir sehr viele Gedanken machen musste und machen konnte, weil ich eben auch diese Zeit hatte über meinen Körper. Und da ist mir das aufgefallen, auch gerade das, was Chris gesagt hat in dem Einspieler, das ist mein Körper und es ist der einzige Körper, den ich jemals haben werde. Und das, was ich die letzten Jahrzehnte in meinem Körper gemacht habe, diese Mangelernährung. Eine Diät ist ja nichts anderes als eine Mangelernährung. Und wenn man das über Jahre, Jahrzehnte macht, ist das für den Körper unglaublich ungesund und unglaublich schlecht. Und da stellte sich bei mir auf einmal so ein Gefühl der Dankbarkeit ein, dass mein Körper immer noch da war, obwohl ich so viele Jahre so unglaublich schlecht mit ihm umgegangen bin. Und daraus entstand dann tatsächlich dieses, also über viele Monate, Jahre jetzt, dieses Gefühl der Dankbarkeit und auch dieser, ja, dass ich gut zu mir selber sein kann.
Was verstehen Sie unter dem Begriff Body Positivity?
Ich habe gerade auch schon ganz neugierig gelauscht, was in einem Einspieler gesagt wurde. Also für mich bedeutet Body Positivity vor allem, dass es eine politische Bewegung ist, die dafür kämpft, dass eben alle Körper, die außerhalb dieser sehr, sehr dünnen Norm sind, respektiert werden und in Würde leben können. Für mich ist es wirklich eine Bewegung, die die sich für eine gesellschaftliche Veränderung einsetzt und gar nicht so ein individuelles jetzt lieb dich doch selbst, weil man kann mit Unglauben, also auch wenn man alle Selbstliebe der Welt hat, kann man trotzdem nicht dieses gesellschaftliche, ja, dieses Schubladendenken, was auch gerade angesprochen wurde, und diese Stigmatisierung von bestimmten Körpern verändern.
Sehen Sie manchmal die Gefahr, dass der Begriff vielleicht überdehnt wird als Identifikationsmodell? Das ist ja in den sozialen Medien unglaublich präsent im Augenblick.
Naja, aber es ist einfach super verwässert worden. Also von diesen Forderungen, von diesen Respekt und Würde und Sichtbarkeit und Teilhabe von eben all den Körpern, die ja heute immer noch, die man heute immer noch nicht sieht. Ne? Man sieht zwar in der Werbung vielleicht mal eine bisschen dickere Frau, die uns dann etwas verkaufen darf, aber nur solange man ihren Körper noch vermarkten kann. Also eine sehr, sehr dicke, hochgewichtige Person wird man immer noch nicht in der Werbung sehen. Das ist wie mit vielen Bewegungen, ist es auch mit dieser Bewegung eben passiert, dass sie ja verwässert wurde, dass das, um was es eigentlich mal ging, mittlerweile so ein bisschen aus den Augen, aus dem Augen verlassen wurde.
Also kommt das Ganze inzwischen zu einer Marketingmasche vielleicht sogar?
Klar, natürlich. Also dadurch, dass es mittlerweile so ein, vor allem ja seit ein paar Jahren so ein, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, so ein Hype ist, dass alle, jeder möchte irgendwie ein bisschen positiv jetzt sein mit seinem Körper, lässt sich damit natürlich jetzt auch wieder nochmal mehr verkaufen. Also viele, vor allem Frauen und Mädchen, die ja angesprochen werden, haben natürlich jetzt das Gefühl, schon wieder unzulänglich zu sein. Also oft hat man ja das Gefühl, so dieses, ja, also wenn du schon nicht diesem Schönheitsideal entsprichst, dann lieb dich doch wenigstens selbst. Das ist ja eben schon wieder was man leisten muss.
Wieder Druck, ja? Du musst dich jetzt selber lieben. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich doch zu dick bin? Ja?
Genau, und wenn man eben weiß, dass das gar nicht der ursprüngliche Gedanke oder die ursprünglichen Forderungen waren dieser Bewegung, ist es natürlich super traurig, weil genau darum geht es eben halt nicht. Aber genau, natürlich lässt sich damit extrem viel verkaufen. Natürlich irgendwie Beauty-Produkte oder irgendwelche Tassen oder was weiß ich, was ich da immer auch sehe. Blumensträuße habe ich vor kurzem auch schon gesehen im Zeichen der Body Positivity. Da muss man natürlich am Ende wirklich den Kopf drüber schütteln, weil dann nichts mehr übrig ist von dem, von dieser wirklich wichtigen Bewegung, die sich ja wirklich dafür einsetzt, dass eben Menschen nicht ausgeschlossen werden, entmenschlicht werden, dass sie wirklich so ein Leben leben können, dass es ein gutes Leben ist.
Sie haben mal in einem Interview den schönen Satz gesagt, ich habe das Wort dick für mich zurückerobert. Erzählen Sie uns von dieser Eroberung.
Ja, das Wort dick hat sehr, sehr viele Jahre, Jahre meines Lebens beeinflusst, weil das so über mir drüber immer schwebte und ich immer das Gefühl hatte, also dick sein, das darf ich auf gar keinen Fall, das wäre das Allerschlimmste, was mir passieren kann. Und heute mich ganz selbstverständlich dick zu nennen und meinen Körper einfach auch so zu beschreiben, ganz wertneutral. Also für mich ist es heute einfach, ist es keine Abwertung mehr oder keine negative Beschreibung. Wenn jemand zu mir sagt, du bist dick, dann ist es für mich einfach, ja, ich weiß, also das ist mein Körper, ich bin dick. Es ist für mich eben, und das bedeutet mir ganz viel, also dass ich das jetzt einfach so verwenden kann und dass es nicht mehr so einen negativen, abwertenden Einfluss mehr auf mich hat.
Also es verletzt Sie tatsächlich nicht oder schlucken Sie dann runter und sagen, nein, da stehe ich jetzt drüber?
Nee, es verletzt mich überhaupt nicht. Also zum Glück sagt das eigentlich auch gar niemand mehr so richtig zu mir, so als jetzt Abwertung oder als Beschimpfung oder sowas.
Und gucken Sie heute auch noch mit Neid auf diese Supermodels, die Sie mal so bewundert haben? Oder mit welcher Einstellung gucken Sie sich sowas an?
Ich arbeite ja immer noch in der Mode und ich muss sagen, dass mich das mittlerweile extrem langweilt, wenn ich mir die Laufstege anschaue oder die Fotos der großen Modehäuser anschaue und es nach wie vor leider immer noch 95% oder 98% der Models auf den Laufstegen super, super dünn sind. Für mich sind das heute keine Idole mehr. Natürlich finde ich das trotzdem immer noch schöne Frauen, weil ich das auch nicht aus meinem Kopf bekomme, dass es natürlich das gesellschaftliche Ideal ist, aber ich himmel die heute nicht mehr an und ich finde es insgesamt relativ langweilig, dass wir nicht noch unterschiedlichere Körper einfach sehen.
Das war Melodie Michelberger, Autorin des Buches Body Politics. Herzlichen Dank. Und ähnlich wie Sie denkt wahrscheinlich auch Julia Becker, wenn sie das hier singt, Monster Truck.
Alles größer, alles muss größer, alles muss größer, viel größer, denn dann wird mein Körper dünner.
Okay, wow, ich sehe jetzt, wie es funktioniert. Der dicke Po wird ganz einfach wegkaschiert. Trag fetten Pelz, Männer kommen angekrochen. Ein großes Zelt schmeichelt meinen Wangenknochen. Die kleine Wohnung steht mir nicht mehr ganz so gut. Steh am Parkhaus rum, denn das macht einen schlanken Fuß. Auf'm Riesenpferd verschwindet mein Doppelkinn. Ich hoffe, dass niemand merkt, dass ich ein Mensch mit Körper bin. Plötzlich wirklich 10-mal so dünn. Endlich komm ich mir nicht mehr so peinlich.
Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Schön dick, der Hype um Body Positivity. Tja, wer hat nicht schon mal mit etwas Skepsis auf seine kleinen Rettungsringe an der Hüfte geguckt, zum Beispiel nach Weihnachten, wenn man es sich so richtig kulinarisch gut gehen lassen hat und dann kommen die guten Vorsätze zum neuen Jahr, die Diätpläne oder man kauft sich Hanteln, Terrabänder, Faszienrollen und anderen Schnickschnack, der früher oder später sowieso wieder unterm Bett versteckt wird. Wer jetzt sagt, ich bin völlig frei von diesen Gedanken, der möge sich mal selber prüfen, so wie Anne Bayer das jetzt tut.
Als mich meine Kollegin gefragt hat, ob ich nicht ein Stück schreiben könnte über meine Erfahrungen mit Schönheitswahn und Diäten, da habe ich erstmal abgewunken. Ich? Nee, also ich bin die Falsche. Ich habe doch noch nie eine Diät gemacht. Und schwupps war sie da, die kleine leise Stimme in meinem Kopf.
Echt? Aber wie war das neulich mit dem? Also ich kann nach 17 Uhr eigentlich nichts mehr essen. Ich mache jetzt sowas wie Intervallfasten, soll ja viel besser sein als Diät, weil man da so ganz natürlich nicht mehr so viel isst und dann natürlich auch nicht zunimmt.
Naja, also mit dem Intervallfasten ist das ja auch einfach wirklich so, dass das voll gesund ist. Dieses 8 Stunden lang Essen und danach eben nichts mehr, damit sich einfach der Körper erholen kann vom Essen und Verdauen.
Ja, ja. Und wer war stolz, als die Hose auf einmal doch wieder ganz leicht zuging und hat dann neulich die Schokolade abgelehnt, weil, naja, du weißt schon, in meinem Alter muss man doch ein bisschen auf die Linie achten.
Ja, stimmt. Aber tatsächlich mache ich zum Beispiel so oft wie möglich Yoga. Und zwar eigentlich nur deswegen, weil es mir einfach gut tut und ich mich dadurch beweglicher und auch besser geerdet fühle.
Oh ja, geerdet. Von wegen. Am Telefon so neulich. Ja, ja, ich muss schon auch dranbleiben, denn Winkearme finde ich wirklich schrecklich und die will ich echt auf keinen Fall bekommen.
Ist ja auch so. Mit dem Älterwerden ist das nicht so einfach. Auch wenn es mir wirklich voll egal ist, wie alt ich bin und ich immer sage, Frau ist so alt, wie sie sich fühlt.
War da nicht neulich voll die Freude, als eine Kollegin gesagt hat, boah, ich hätte nicht gedacht, dass du schon Ü50 bist. Ich hätte dich eher so Mitte 40 geschätzt.
Seit wann darf ich mich nicht mehr über Komplimente freuen? Und klar ist auch, ich kaufe mir nur Klamotten, die mir gefallen und in denen ich mich wohlfühle.
Und in denen du auf keinen Fall aussehen willst wie Wurstpelle und dann doch vielleicht ein bisschen jugendlich.
Alles klar, ich gebe mich geschlagen. Ja, auch ich komme dem allgemeinen Schönheitswahn von wegen Frauen sollten was aus sich machen, sollten sich um ihr Äußeres kümmern, nicht aus. Natürlich habe auch ich das verinnerlicht. Auch wenn ich nicht zu den Frauen zähle, die nie ungeschminkt das Haus verlassen oder verzweifelt die 10. Diät hinter sich haben oder noch krasser sich liften lassen und hunderte von Euros in Beauty-Produkte stecken. Aber ich würde sagen, niemand kommt hier ungeschoren davon. Wie denn auch? Von klein auf werden wir dazu animiert, hübsch und adrett zu sein, zu gefallen. Und wer es nicht von Haus aus ist, muss sich eben mehr ins Zeug legen. Und es ist verdammt schwer, sich dem zu widersetzen. Manchmal, wenn es mich überkommt und ich zu faul zum Yoga machen bin oder einfach essen will, wann und so viel ich will, dann mache ich mir diesen Song laut und übertöne alle miese kleinen Stimmen in meinem Kopf. Also, her mit den Sahneschnitten und dem Eis, denn ja, ich liebe es. Late at night, I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried.
Die ehrlichen Schlankheitsbekenntnisse der Anne B. Und falls dieser Song Sie auch irgendwie therapeutisch erreichen sollte, das sind Miss Plantnum und er heißt Give Me Food. Schön dick, der Hype um Body Positivity. Ein bisschen pummelig, okay, das ist normal, man muss halt nur gelassen damit umgehen. Ja, aber wie kriegt man das jetzt wirklich hin? Dr. Julia Tank ist psychologische Psychotherapeutin der Universität Osnabrück und Expertin für Körperbild und Essstörungen. Ich grüße Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Kennen Sie das auch, so kleine, sündige Abende, an denen die Chipstüte einfach dran glauben muss, egal was die Waage dazu sagt?
Absolut, aber ich würde das nicht als sündige Abende bezeichnen, wie Sie das gerade anmoderiert haben, sondern ich finde, das ist ein ganz normale Gelüste, die ich auch kenne, absolut, ja.
Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen dem berühmten paar Pfund zu viel wegen solcher Abenden und einer wirklich krankhaften Störung, die man behandeln sollte?
Also das ist ganz klar definiert, das ist jetzt auch nicht meine persönliche Grenze, sondern da gibt es diagnostische Kriterien, die festgelegt werden von internationalen Organisationen und auch WissenschaftlerInnen, die eben genau das untersuchen. Und da wissen wir dann, dass das eben über die Chipstüte am Abend hinausgeht, dass da wirklich dann ganz große Mengen teilweise konsumiert werden in sehr, sehr kurzer Zeit und das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, also mehrfach die Woche, und auch ein ganz hoher Leidensdruck damit einhergeht und noch andere Kriterien dazukommen, wie zum Beispiel ein gestörtes Körperbild, eine gestörte Körperwahrnehmung. Und wenn da eben unterschiedliche Dinge zusammenkommen, dann würde man eben auch von einer psychischen Störung oder Erkrankung sprechen und alles, was da nicht hineinfällt, ist noch absolut im Normalbereich.
Sie erwähnten das Körperbild. Wie entwickelt sich das Körperbild? Wie entsteht das?
Ja, das ist auch ein ganz multifaktoriell gesteuerter Prozess, der nicht auf einen unterschiedlichen Faktor zurückzuführen ist, sondern das Körperbild besteht aus unterschiedlichen Anteilen. Wir sagen dazu Komponenten des Körperbildes und das setzt sich aus insgesamt 4 Komponenten zusammen. Dazu zählt zum einen die Körperwahrnehmung, also das Bild, was ich von meinem Körper in meinem Kopf habe, wie ich glaube, wie mein Körper aussieht. Das zweite sind so Gedanken in Bezug auf meinen Körper, die ich habe, also zum Beispiel, ich bin dick oder ich bin dünn oder ich bin wie auch immer. Und das dritte sind eben auch Gefühle, die damit einhergehen. Also wie fühle ich mich, wenn ich an meinen Körper denke? Fühle ich mich zufrieden? Fühle ich mich unzufrieden? Habe ich vielleicht auch einen Ekel? Das kennen auch einige. Oder so eine starke Abneigung meinem Körper gegenüber. Schuldgefühle, Schamgefühle, kann da alles mit reinspielen. Und das Letzte sind eben auch Verhaltensweisen, die ich in Bezug auf meinen Körper zeige. Also zum Beispiel so ein körperbezogenes Kontrollverhalten. Also dass ich ganz häufig mich auf die Waage stelle und gucke, was ich wiege. Oder dass ich mich im Spiegel kontrolliere, wie ich aussehe, wie die Klamotten sitzen. All das zählt zum Körperbild und das Körperbild entwickelt sich schon ganz früh, also schon im Kindesalter, wissen wir, dass da sich auch ein negatives Körperbild entwickeln kann, dass ich dann eben zum Beispiel mich eher abwerte, meinen Körper negativ wahrnehme, eher so denke, dass ich nicht in Ordnung bin, dass mein Körper verändert werden muss, und das kann sich schon ganz früh entwickeln. Das wissen wir, dass die Eltern da auch schon großen Einfluss drauf haben, also dass wenn Mütter oder Väter schon eine ganz schlechte Beziehung zu ihrem eigenen Körper haben, dass sich das auch auf die Kinder übertragen kann, weil eben zum Beispiel auch Blicke, die ich auf meinen Körper lege oder die ich dann auch auf den Körper meines Kindes lege und auch Kommentare, die damit einhergehen, wenn ich dann zum Beispiel den Körper meines Kindes in einer negativen Art und Weise kommentiere, weil ich da dann eben auch so einen negativen Blick auf den Körper lege, dass sich das auch dann schon auf das Körperbild des Kindes auswirken kann.
Also irgendeine gehässige Bemerkung der Mutter, du siehst aber heute fett aus, die kann tiefe Wirkung haben.
Auf jeden Fall, genau. Und auch das, das würde man dann als Body Shaming bezeichnen, vielleicht haben das auch schon einige gehört, das tritt sehr häufig im Elternhaus auch auf, und da fängt es dann eben schon an, dass Kinder so Gedanken entwickeln, ich bin nicht gut so wie ich bin nicht richtig wie ich bin, ich muss irgendwie meinen Körper verändern und ich muss abnehmen. In der Regel sind das dann auch Kommentare, die eher da in die Richtung gehen, dass der Körper aufgrund zu viel Gewicht oder abgewertet wird, dass es in die Richtung geht, der Körper sollte schlanker sein. Das ist auf jeden Fall ein Einflussfaktor, der auch schon im Elternhaus auftritt.
Sie sind auch Expertin für körperbezogene Social Media Trends. Also welche Rollen spielen Social Media in dieser Entwicklung?
Ja, die sozialen Medien spielen da auch mit rein, weil wir wissen aus unterschiedlichen Modellen, auch die gut wissenschaftlich belegt sind, dass das Zusammentreffen von zum einen eben, was wir gerade angesprochen haben, familiären Faktoren, zum anderen auch von Faktoren innerhalb des sozialen Umfelds, also der Peer Group, der Freundin, der Freunde, mit denen man so in Kontakt ist, aber auch die sozialen Medien oder die Medien an sich, zu den sozialen Medien, das ist ja so, sind ja die neueren Medien, es gibt ja auch noch die traditionellen Medien wie Fernsehen und Zeitungen, Zeitschriften zum Beispiel, dass das auch einen Einfluss darauf hat, wie wir uns in unserem eigenen Körper wahrnehmen und wie wir uns fühlen. Weil es ist nämlich so, dass in den Medien ein gewisses Schlankheitsideal, jetzt wenn wir auf Frauen uns Frauen anschauen, dass da Schlankheit überrepräsentiert wird. Und dass dadurch, wenn wir eben ganz viel mit schlanken Frauen, mit perfekt in Szene gesetzten Körpern konfrontiert sind, dass das dazu führt, dass wir das verinnerlichen als persönlichen Standard. Wir sagen dazu Internalisierung. Also wir internalisieren dieses perfekte Bild eines weiblichen Körpers und denken dann, Mensch, so muss ich auch aussehen. Also da kommen dann soziale Vergleichsprozesse ins Spiel, dass wenn wir häufig solche perfekten Bilder sehen, dass wir uns dann damit vergleichen und unseren eigenen Körper. Und dann kommt es in der Regel zu einer Abwertung des eigenen Körpers, weil wir dann eben diese perfekten Körper sehen, so sehen die wenigsten von uns aus. Und dann denken, boah, ich muss irgendwie auch so aussehen oder ich bin nicht so gut wie die. Und dann kann es eben dazu kommen, dass wir uns dafür verändern wollen und anfangen, was an unserem Verhalten zu verändern. Also zum Beispiel ganz exzessiv anfangen, Diät zu machen, Sport zu treiben, zu versuchen abzunehmen oder auch andere schädliche Verhaltensweisen ins Spiel kommen, zum Beispiel Abführmittel zu missbrauchen, um abzunehmen oder auch am Anfang nach den Mahlzeiten zu erbrechen zum Beispiel. Das wären dann schon Verhaltensweisen, wo man auch schon in die Richtung Essstörung gehen würde. Und da können eben Medien auf jeden Fall einen Einfluss haben, dass wir diese Bilder von einem vermeintlich perfekten Körperideal für uns als persönlichen Standard verinnerlichen.
Also angenommen, wir hätten deutlich mehr Curvy-Models in der Werbung. Würde das dazu beitragen, dass sich fülligere Personen weniger unwohl fühlen? Hätte das eine Wirkung?
Davon ist auszugehen. Also da gibt es auch Studien zu, die das untersuchen. Also vor allem jetzt so aktuell gibt es ja auch in den sozialen Medien Bewegungen, die in die Richtung gehen, dass da auch Frauen oder Körper gezeigt werden, die eben bewusst nicht diesem perfekten Ideal entsprechen und dass auch da mehr Realität mehr Realität auf Instagram ist auch so ein Hashtag, den es gibt, wo auch häufig dann eben Körper gezeigt werden, die eben nicht bearbeitet sind, die nicht diesem Schlankheits- und Muskelideal entsprechen. Und das wurde auch bereits schon in unterschiedlichen internationalen Studien untersucht und da hat sich auch gezeigt, dass das im Vergleich, wenn man jetzt Probandinnen eben diese Bilder zeigt von diesen Frauen, die eben vielleicht auch curvy sind oder auch dick sind, ne, also was eben nicht diesem perfekten Ideal entspricht, was wir aktuell in unserer Gesellschaft haben, dass das im Vergleich dazu führt, dass diese Probandinnen, die diese Bilder sehen, sich selber weniger abwerten und sich auch tendenziell eher wohler mit sich selber und mit ihrem eigenen Körper fühlen.
Ich kenne einige Männer, die ihren Rettungsring fast stolz am Bauch tragen, die sich trotzdem für unwiderstehlich schön halten. Sind Männer in ihrem Selbstbild irgendwie weniger leicht zu erschüttern als Frauen oder woher kommt dieser Unterschied?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es da einen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt in die Richtung, dass Männer weniger auf ihr Aussehen reduziert werden als Frauen. Also so, wenn man jetzt in Stereotypen denkt, ist es bei Männern so, dass Männer attraktiv wahrgenommen werden, die beispielsweise beruflich erfolgreich sind, dass das so Dinge, Attribute sind, die bei uns in der Gesellschaft Männer als erfolgreich oder als erstrebenswert auch ansehen. Während bei Frauen auch, und das ist auch in Studien belegt, das Aussehen immer noch eine ganz, ganz große Rolle spielt, also eine größere Rolle als bei Männern. Und daher auch Männer wahrscheinlich dahingehend weniger selbstkritisch mit ihrem eigenen Körper ins Gericht gehen. Und auch aus Studien wissen wir, dass wenn wir uns jetzt den Bereich der körperlichen Unzufriedenheit anschauen, die in der Gesellschaft grundsätzlich sehr weit verbreitet ist, also ganz viele Menschen kennen das, dass sie mal unzufrieden sind mit ihrem eigenen Körper und sich selber irgendwie abwerten oder sagen, boah, ich habe da Problemzonen und da Problemzonen. Aber dass das eben bei Frauen viel weiter verbreitet ist als bei Männern. Also dass Männer weniger körperlich unzufrieden sind als Frauen im direkten Vergleich.
Das war die psychologische Psychotherapeutin Dr. Julia Tank. Wir reden am Schluss der Sendung noch einmal über die Schattenseiten dieser Body-Positivity-Bewegung, denn die gibt es durchaus auch. Hey girls, you are beautiful. Eine Lobeshymne auf die Big Girls, das ist Mika Schöndick, der Hype um Body Positivity, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Aber wer entscheidet nun eigentlich, was schön ist, was begehrenswert, was uns lebenswert erscheint? Wir wechseln die Perspektive. Diese Frage beschäftigt die Menschheit schon immer. Der Blick in die Kulturgeschichte lohnt sich. Marius Kaller auf der Suche nach der Schönheit.
Wer über Schönheit spricht, hat meist sehr grundsätzliche Vorstellungen von Harmonie, Symmetrie, richtigen Proportionen, gleichmäßigem Rhythmus oder Gleichklang. Der Vorteil einer solch grundsätzlichen Einschätzung ist, diese Idee von Schönheit lässt sich auf alle Genres und Künste ausdehnen. Symmetrische Formen finden sich in der Skulptur, in der Architektur oder der Malerei genauso wie in der Lyrik. Klang und Rhythmus strukturieren die Musik, die Dichtkunst, die Sätze in der Prosa oder auf der Theaterbühne. Maßverhältnisse wie Symmetrie oder Proportion lassen sich auf den menschlichen Körper, auf die Natur oder künstlich geschaffene wie ein Bauwerk anwenden. Doch sind sie deshalb auch objektiv schön, weil sie gemessen, konstruiert, also nach objektiven Kriterien gemacht werden? Und sind sie, wenn sie gelungen sind, nur schön oder auch wahr und gut? Das wahre, gute, schöne ist nicht von ungefähr das klassische Ideal. Der antike Philosoph Platon schrieb darüber:
Das Leben lohnt sich, wenn irgendwo, dann für den Menschen im Anschauen des Schönen an sich.
Wenn das Leben sich lohnt, hat es einen Sinn. Das Schöne ist also etwas Besonderes. Anders als die Wahrheit muss es auch nicht erkannt werden. Es funktioniert viel einfacher über die Sinne, die Augen oder Ohren. Alle haben mehr oder weniger ein Gefühl dafür, sind mehr oder weniger geschult. Aber gemeinsam ist allen, dass Schönheit etwas Ausgezeichnetes und Besonderes ist. Cicero meinte:
Die Welt ist schön. Man sieht es an der Gestalt, der Farbe, der Größe und an der Vielzahl der Sterne, die sie umgeben.
Einige Jahrhunderte später fügte der christliche Philosoph Thomas von Aquin hinzu, dass vielleicht nicht alles in der Welt schön ist. Allerlei Hässliches finde sich schon auch. Allerdings gab er zu bedenken:
Ein Bild wird dann schön genannt, wenn es die Sache, auch wenn sie hässlich ist, vollkommen darstellt.
In dieser Perspektive kann alles schön sein. Es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Die Darstellung, das Machen ist hier das Entscheidende. Und damit ist der Spielraum ungleich größer als bei Platon, der die Schönheit auf das begrenzen wollte, was an sich bereits schön ist. An diesen größeren Spielraum knüpfte dann die spätere bürgerliche Philosophie an. Sie versuchte, dem Geheimnis der Schönheit auf die Spur zu kommen und sie genau zu erkennen, zu analysieren, in ihre Bestandteile zu zerlegen. Und sie begann, sich dafür zu interessieren, warum den Betrachtern etwas schön erscheint und anderes nicht. Immanuel Kant hat dafür die viel zitierte Formel des interesselosen Wohlgefallens geprägt. Er schrieb:
Schön ist, was ohne Begriff allgemein gefällt. Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Missgefallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.
Schönheit ist so gesehen auch eine Frage des Geschmacks und liegt im Auge des Betrachters. Geschmack kann man haben oder nicht. Aber noch wichtiger ist Kant die Haltung gegenüber Schönheit. Sie darf nämlich nicht durch ein schnödes Interesse getrübt sein. Wenn man einem Kunstwerk ansieht, dass es für den Verkauf hin fabriziert wurde, riecht das der geschulte Ästhet sofort und rümpft die Nase. Doch gleichgültig, ob Schönheit im Auge des Betrachters liegt oder objektiv ist. Beide Perspektiven eint die Ansicht, dass etwas, das schön ist, auch angenehm ist, besser aussieht, also einen Vorteil hat gegenüber anderem. Könnte Schönheit also auch in der Evolution des Menschen eine prominente Rolle gespielt haben? Im 20. Jahrhundert diskutierte die Evolutionsbiologie diese These. Der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus fasst sie zusammen.
Unsere genetisch fixierten Körpermerkmale und viele unserer evolvierten Verhaltensprogramme sind mit dem Einsetzen der Kultur, also sehr früh in der gesamten Menschheitsgeschichte, gleichsam eingefroren worden. Gemeint sind damit hohe Symmetriewerte von Gesicht und Körperteilen, glatte Haut, hemisphärische Brüste, eine bestimmte Relation von Taille und Hüfte, das Kindchenschema bei Frauengesichtern und männliche Sportlerfiguren.
Unbewiesen, so der Autor, sei allerdings, ob das wirklich transkulturell gelte und dieser Sinn für Schönheit wirklich alle Menschen und Kulturen vereine. Immerhin gibt er zu, dass diese These eine gewisse Plausibilität besitzt. Wenn auch letztlich keine strenge wissenschaftliche Beweiskraft.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es wird Zeit, die alten, überkommenen Ideale über Bord zu werfen, zumal ja viele sowieso niemals erfüllt werden können und auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen würden. Janina Nagel zum Beispiel ist erfolgreiche Fitness-Influencerin, obwohl sie nicht in das überkommene Frauenbild passt, denn sie ist 1,30 Meter groß und gilt damit als kleinwüchsig. Schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
Die meisten Befürworter der Body-Positivity-Bewegung haben ein deutliches Übergewicht. Zu dick sind sie nun wirklich nicht. Fühlen Sie sich durch diese Bewegung vertreten?
Tatsächlich nicht, denn behinderte Frauen werden in dieser, oder behinderte Personen generell werden in dieser Bewegung nicht wirklich vertreten. Und deswegen fühle ich mich dort auch nicht gesehen.
Stört Sie das?
Ja, schon, weil man möchte ja quasi irgendwie alle Körperformen einbeziehen und dann muss man halt auch weiterdenken und nicht irgendwo aufhören und nur eine Gruppe quasi platzieren, sondern alle Körperformen.
Das heißt, eigentlich finden Sie den Grundgedanken richtig, er geht Ihnen aber nicht weit genug, oder wie würden Sie das beschreiben?
Auf jeden Fall. Also ich finde die Body Positivity Bewegung sehr positiv, aber ich wünsche mir, dass es nicht jetzt vorbei ist, sondern die Bewegung quasi startet und jetzt immer noch weiter sich ausbaut und eben andere Personen, die vielleicht auch von Diskriminierung aufgrund ihrer Körperform betroffen sind, auch mit dazugehören. Und genau, dass das einfach nicht nur eben eine Bewegung ist, die eine bestimmte Personengruppe, eben wie Sie es angesprochen haben, mehrgewichtige Menschen anspricht, sondern dass irgendwie alle Körperformen vertreten sind.
Empfinden Sie Ihre Körpergröße von 1,30 Meter als eine Behinderung? Manche würden sagen, naja, du bist halt kleiner als andere, aber das ist ja keine Behinderung.
Genau, also ich identifiziere mich selber als behindert und bezeichne mich auch als behindert. Und das Problem dabei ist, glaube ich, eher in der Gesellschaft, dass das Wort behindert leider oft jetzt missbraucht worden ist und als Synonym für etwas Negatives bewertet wird. Also wenn ich Dinge beschreibe oder irgendwas erzähle, wird es leider ganz oft benutzt als Synonym einfach für Scheiße tatsächlich. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, wo auch die Scheu liegt, dass Menschen, wenn ich mich selber als behindert bezeichne, zusammenzucken und sagen, was, nein, das kannst du doch nicht sagen. Weil grundsätzlich ist behindert ja eine neutrale Selbstbezeichnung und nichts Negatives.
Das ist der Punkt. Sie halten diesen Begriff gar nicht für etwas Negatives, andere aber schon. Vielleicht ist es auch deshalb nicht so drin in diesem Body-Positivity-Begriff.
Das ist ein guter Ansatz, daran habe ich jetzt noch nicht gedacht. Aber ich glaube eigentlich, dass die Bewegung ja auch von Diskriminierung betroffen ist. Und in dem Sinne wir ja irgendwie uns solidarisieren. Und jetzt glaube ich, dass nicht der Punkt ist. Also ich denke eher, dass behinderte Menschen eben verschieden sind. Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Behinderungen. Jetzt meins zum Beispiel ist Kleinwuchs, aber es gibt ja ganz, ganz diverse Behinderungen. Und ich glaube, dass es vielleicht einfach schwieriger ist, zu sagen, okay, wen nimmt man jetzt mit ein, um das so ein bisschen stereotypisch nach draußen auch zu vermarkten. Also ganz oft ist ja so typische Person, wenn Sie einen Behindertenparkplatz oder ähnliches sehen, das Symbol ist immer die Person im Rollstuhl. Also der Rollstuhl ist so ein bisschen das Synonym für Behinderung. Aber ich glaube, dass es halt schwierig ist, in dieser Bewegung einen stereotypischen Personenkreis zu finden, der quasi alle repräsentiert.
Was bekommen Sie denn so für Reaktionen aus der Bewegung, wenn Sie sich so distanziert dazu äußern?
Grundsätzlich Verständnis, weil die Personen ja meinen Standpunkt persönlich verstehen und ich ja nicht quasi die Gruppe, die im Moment in der Body Positivity Bewegung vertreten ist, kritisiere, sondern eben nur sage, hey, bitte hört nicht auf, dort zu denken, sondern bitte bezieht uns mit ein. Und bisher habe ich eigentlich größtenteils Verständnis dafür bekommen und eher das, okay, da hast du recht, wir wollen dich nicht mit ausschließen.
Aber es geschieht dennoch nichts, oder?
Also ich denke, dass Unternehmen jetzt, wenn man zum Beispiel Werbespots oder ähnliches betrachtet, schon immer mehr darauf achten, die diverser zu gestalten. Teilweise schon so überdivers, dass man irgendwie ein bisschen an der Aussage oder an dem Kern des Ganzen vorbeigeht. Aber es ist halt auch mal die Frage, genau, machen das Unternehmen jetzt nur, weil es gerade ein Trend ist und weil es irgendwie in ist und weil man drüber redet? Oder ist denen wirklich bewusst, wie wichtig halt auch Repräsentation zum Beispiel ist und Sichtbarkeit?
Denn Sie selbst, Sie haben es ja geschafft. Sie arbeiten als Model auf dem Laufsteg, Fitness-Influencerin, Schauspielerin. Das sind ja alles Tätigkeiten, wo andere sagen würden, da hat man als Kleinwüchser überhaupt gar keine Chance. Wie haben Sie das geschafft?
Das ist eine gute Frage. Das hat sich eigentlich alles so durch Zufall eben ergeben, weil ich eben Instagram oder das so als Medium für mich benutzt habe und einfach so meinen Alltag gefilmt habe, was ich so tue, was ich mache. Und da haben sich immer Chancen ergeben. Und ganz oft ist eben die Resonanz von der Followerschaft oder der Community, die dort ist, eben, okay, ich freue mich, wenn ich eben nicht nur jeden Tag das gleiche stereotypische Bild sehe, was mir irgendwie ein Produkt verkauft oder dort mal ein T-Shirt präsentiert, sondern ich freue mich auch, wenn mal andere Personen das machen. Und deswegen ist eigentlich immer die Resonanz immer sehr positiv. Und ich glaube, das war so ein bisschen, naja, das Erfolgsgeheimnis hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber zumindest, dass Menschen sagen, okay, ich bin auch nicht das klassische Model von 90, 60, 90 und deswegen fühle ich mich sogar durch jemand Kleinwüchsiges repräsentiert, auch wenn ich jetzt nicht als kleinwüchsig gelte.
Das heißt, vielleicht sind Sie auch deshalb erfolgreich, weil Sie eben nicht in das Normbild aller Normen passen. Manche
genau,
sehen das vielleicht als Vorbild, ja?
Auf jeden Fall. Also ich habe natürlich auch viele Kleinwüchsige oder auch Eltern kleinwüchsiger Kinder in meiner Followerschaft, aber generell glaube ich, ist es eben schon, dass man irgendwie zu jemandem aufschauen möchte, der vielleicht eben dieses Normenkonzept auch sprengt. Weil eigentlich sollten wir auch weg von diesem Begriff, die Norm. Und trotzdem vergleicht man sich immer wieder damit. Oder auch ich formuliere das so, dass ich sage, ich entspreche nicht der Norm, aber wer hat eigentlich irgendwann mal diese Norm festgelegt? Also eigentlich müsste man da ja auch mal rangehen und sagen, was ist denn eigentlich die Norm oder wer entspricht der Norm?
Das war die kleinwüchsige Fitness-Influencerin Janina Nagel. Vielen Dank. Also die Body-Positivity-Bewegung ist mit guten Absichten gestartet. Aber wie so oft hat sich das Ganze dann irgendwann verselbstständigt und durchaus auch ein paar merkwürdige Folgen entwickelt. Denn was passiert zum Beispiel, wenn ein Plus-Size-Model sagt, ich nehme jetzt mal ein paar Kilo ab? Dann wird sie für manche tatsächlich zur Verräterin der Idee. Lisa Muckelberg schildert ein paar Beispiele. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this,
here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Langsame Songs sind für schlanke Frauen. Ich bin eine dicke Bitch, ich brauche Tempo. Das singt Lizzo. Und weiter. Look at my ass, it's fitty, fitty fat. Guck meinen Arsch an, er ist fett. Mit solchen Zeilen wurde Lizzo zur Ikone der Body-Positivity-Bewegung. Lizzo heißt eigentlich Melissa Vivianne Jefferson. Sie ist Sängerin und Rapperin und sie ist schwarz und dick. Sie entspricht also nicht dem Schönheitsideal eines amerikanischen Superstars. Sie ist es trotzdem geworden und kämpft in ihren Songs und auf Social Media gegen Bodyshaming.
Der Begriff Body Positivity existiert nur wegen Body Shaming. Ich finde, Menschen sollten von Natur aus body positiv sein. Es sollte ein Bestandteil unserer Kultur sein.
Lizzo ist durch und durch body positive. Sie zeigt ihren Körper ohne Scham und versucht gar nicht erst, ihn zu verstecken. Auf ihrem Albumcover ist sie nackt. In ihren Musikvideos tanzt sie leicht bekleidet und jeder, der ihr auf Instagram folgt, hat schon mal ihren Hintern gesehen, inklusive Zellulitis. Dafür wird sie jedoch nicht nur gefeiert. Ekelhaft, zieh dir was an oder hast du einen Wal gegessen? Solche dickenfeindlichen Kommentare finden sich unter so gut wie jedem ihrer Beiträge. Doch Ende Dezember 2020 kam der Hass plötzlich aus anderer Richtung, aus ihrer eigenen Body Positivity Community. Lizzo hatte eine Saft-Detox-Kur gemacht. Eine Woche lang ernährte sie sich von Smoothies, Nüssen und veganen Proteinriegeln. Das teilte sie mit ihren Followern und postete Vorher-Nachher-Videos ihres Körpers. Viele Fans reagierten darauf empört und kommentierten, das ist Verrat, ein Schlag ins Gesicht für dicke Leute oder so viel zu Body Positivity, ich bin enttäuscht von dir. Lizzo ist nicht die erste kurvige Prominente, die solche Kritik abbekommt. Auch die britische Sängerin Adele musste sich einiges anhören, nachdem sie vor knapp 3 Jahren seit langer Zeit mal wieder ein Foto von sich veröffentlichte, das sie nach einer Diät zeigte. Das Curvy Magazine etwa titelte damals, warum wir von Adeles Gewichtsabnahme enttäuscht sind. Adele selbst ist genervt von dieser Kritik, denn ihr Körper wurde in ihrer Karriere immer objektifiziert, sagt sie.
Bin ich zu dick, bin ich zu dünn, bin ich heiß oder nicht, was auch immer. Ich war damals body positive und bin es auch heute. Aber es ist nicht mehr meine Verantwortung, wie andere sich in ihren Körpern fühlen. Ich versuche nur, mein eigenes Leben zu regeln.
Kritiker werfen der Body-Positivity-Bewegung deswegen vor, nicht wirklich für eine Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und Maßstäben zu kämpfen, sondern einfach neue aufzustellen. So auch Feministin Melissa Fabello.
Body love as a concept, it sounds really great. I love the idea of us loving our bodies.
Das Konzept von Body Love klingt großartig, dass wir alle unsere Körper lieben. Aber es fühlt sich auch wie eine weitere Herausforderung an, wie ein weiteres Ziel, das wir erreichen müssen. Und manche schüchtert das einfach ein. Daher die Idee, ob du nicht vielleicht erstmal eine neutrale Beziehung zu deinem Körper haben kannst.
There's this idea that if you can have a neutral relationship with your body.
Ihr Vorschlag? Body Neutrality statt Body Positivity. Den Körper weder lieben noch hassen, ihn einfach haben.
Ein Plus-Size-Model wird angefeindet, weil es ein paar Kilo abnehmen wollte. Was sagt das wohl aus über diese Bewegung? Da reden wir jetzt noch einmal drüber mit der psychologischen Psychotherapeutin Julia Tank. Wie erklären Sie sich solch eine Reaktion?
Ja, das ist natürlich etwas, was grundsätzlich nicht geht. Also auch Anfeindungen in jeglicher Art aufgrund des Körpers, aufgrund der Abnahme, aufgrund einer Zunahme sind nicht in Ordnung, sind absolut grenzüberschreitend. Und genauso gibt es natürlich auch viele Anfeindungen, die Menschen erhalten, die eben in die andere Richtung ihren Körper verändern oder die ein Gewicht zunehmen. Aber das ist natürlich jetzt vor allem, weil das wahrscheinlich dann auch aus der Community kam, die ja eigentlich dafür steht, alle Körper, die so divers wie sie sind, zu akzeptieren, finde ich natürlich sehr problematisch. Das kann ich mir so erklären im Sinne von, dass da diese Plus-Size oder dieses Körpergewicht eventuell schon so einen Teil der Identität ausgemacht hat und dass dann aufgrund der Abnahme die Person vielleicht dann nicht mehr so reingepasst hat und da ja möglicherweise dadurch irgendwie Unmut entstanden ist. Aber das ist eben nichts, wo ich sagen würde, also in beide Richtungen, ne, sowohl bei einer Gewichtsabnahme als auch bei einer Gewichtszunahme sollten Menschen nicht aufgrund ihres Körpers irgendwelche Kommentare erhalten.
Also dick sein als Identität nach dem Motto, ich bin schwul und stolz darauf, ich bin schwarz und stolz darauf, ich bin dick und stolz darauf. Also dick sein als Emanzipation?
Genau, also das spielt so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung von, dass dicke Menschen ja auch in unserer Gesellschaft Diskriminierung ausgesetzt sind, also dass die in vielen Bereichen des Lebens schlechter behandelt werden. Das wissen wir aus unterschiedlichen Studien, sei es im Gesundheitswesen beispielsweise, dass dicke Menschen eine schlechtere Behandlung erfahren, weil häufig eben auf das Gewicht reduziert wird, oder auch in den Medien werden dicke Menschen negativer dargestellt, oftmals in Filmen auch so als Lachnummern oder als wenig erfolgreiche Personen. Aber auch im Jobmarkt zum Beispiel, auf dem Arbeitsmarkt erhalten dicke Menschen seltener eine Zusage für einen Beruf als dünne Menschen, obwohl sie die gleichen Kompetenzen mitbringen. Und daher ist eben auch dieses Dicksein wahrscheinlich dann in dem Fall zu so einer Bewegung geworden, um eben darüber aufzuklären, welche problematischen, diskriminierenden Aspekte in unserer Gesellschaft noch vorhanden sind.
Also Body Positivity ist das eine. Man kann es weiterdenken. Es gibt auch den Begriff Body Neutrality. Was ist da der Unterschied?
Genau, also bei der Body Positivity, da geht es ja vor allem darum, dass dicke oder auch fette Körper repräsentiert werden, und es geht auch vor allem eben immer noch um den Körper an sich, also um das Aussehen des Körpers, was eben aus dieser sogenannten Fat Acceptance Bewegung aus den USA stammt, wo es eben darum ging, auch darauf aufmerksam zu machen, dass unabhängig vom Körperumfang Menschen genau den gleichen Respekt verdient haben. Bei der Body Neutrality Bewegung hingegen, da steht der Körper gar nicht mehr so im Vordergrund, obwohl das vielleicht der Name vermuten lässt, aber da geht es mehr darum, dass ich lerne, meinen Körper oder mich auch als Person für meine Eigenschaften mehr wertzuschätzen und meinen Körper nicht für das, wie er aussieht, sondern eher für das, was er leistet, also was er tagtäglich mir ermöglicht. Sei es zum Beispiel, ein Stichwort ist auch, so eine gewisse Körperfunktionalität erstmal überhaupt wahrzunehmen und auch wertzuschätzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich durch meinen Körper in der Lage bin, die ganze Sinneswahrnehmung zu erfahren, also zu sehen, zu sprechen, zu kommunizieren, zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, also alles, was wir so an Sinnen wahrnehmen können, was wir wo wir unseren Körper, wenn wir ihn ausschließlich auf die Optik reduzieren, was wir da eben total ausblenden, oder auch das, was uns unser Körper noch ermöglicht, zum Beispiel von Krankheiten zu gesunden oder mit Menschen Emotionen wahrzunehmen, Liebe zu empfinden, also die ganze Gefühlswahrnehmung, oder auch Sport zu machen, uns zu bewegen, die Beine, die uns tragen, also alles, was den Körper ausmacht, unabhängig davon, wie er von außen aussieht. Das zählt alles zu dieser Bewegung.
Also den Körper akzeptieren und nicht nur auf die Kilo zu achten oder sonst was. Einerseits ist es wichtig, dass man diesen Schritt schafft, ich bin dick und fühle mich trotzdem gut. Aber man kann ja auch nicht leugnen, dauerhaftes Übergewicht ist nun mal auch ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko. Also das darf man ja nicht ausblenden dabei.
Ganz genau. Also das ist auch wichtig, dass das gar nicht der Hintergrund auch der Body Positivity Bewegung ist, was häufig auch kritisiert wird, dass da eine gewisse, ein Körperbild als erstrebenswert vorgelebt wird, was aber vielleicht gar nicht gesundheitsförderlich ist. Und darum geht es gar nicht, sondern der Hintergrund der Bewegung ist ja ein ganz anderer. Und was Sie gerade sagten mit dem, dass natürlich ein ganz hohes Gewicht auch mit bestimmten Folgeerkrankungen assoziiert ist, das ist absolut der Fall. Und ich glaube, will auch gar keiner negieren. Und das ist auch etwas, was wir natürlich auch im Auge behalten sollten. Und was aber auch wichtig ist, ist das, und da würde wahrscheinlich niemand widersprechen, dass auch täglich Diskriminierung oder unterschiedlicher Bewertung aufgrund des Körpers und Abwertung aufgrund des Körpers ausgesetzt zu sein, zu einem hohen Stresslevel auch bei den Betroffenen führt. Die sind dauerhaft irgendwie immer unter Anspannung, weil auch auf der Straße Abwertungen passieren, denen werden Sachen hinterhergerufen, im Klamottenladen findet man keine passenden Größen. Also man ist dauerhaft damit konfrontiert, irgendwo nicht dazu zu passen, und das führt zu einem chronischen Stresserleben, und auch das ist mit vielen negativen Folgen assoziiert, die auch eben zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankung eine Folge sein können. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, also ein Gewicht, ein hohes Gewicht, oder wir kriegen einen Menschen nicht gebodyshamed zu einem niedrigeren Gewicht, sondern es geht erstmal darum, dass alle Menschen, so wie sie sind, wertvoll sind und auch unabhängig vom Körperbild den gleichen Respekt verdient haben und es nicht verdient haben, irgendwie auf der Straße beschimpft zu werden oder bepöbelt zu werden, sondern dass es eben darum geht, zu schauen, wie können wir die Menschen unterstützen, ein gesundheitsförderlicheres Verhalten an den Tag zu legen. Also wo sind da wirklich die Schwierigkeiten? Wie ist es vielleicht auch dazu gekommen, zu diesem hohen Gewicht? Und wo können wir da eine Unterstützung sein und nicht, wie können wir die Menschen irgendwie noch kleiner machen und abwerten?
Denn es gibt ja viele Dinge, die dazu führen, dass man nicht in die Norm passt. Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, Hautflecken, Hacken, Nasen oder was auch immer. Also wie kann es uns gelingen, dass wir uns mit dem eigenen Körper wieder anfreunden, egal wo wir der Norm nicht entsprechen?
Ja, das ist das ganz große Ziel, was ich auch mit meinen ganzen Patienten, wenn ich jetzt mal so auf meine berufliche Arbeit blicke als Psychotherapeutin, das ist das Ziel, dass wir versuchen sollten, uns so wie wir sind erstmal zu akzeptieren und das erstmal das Ziel, wir müssen alles an uns toll finden, also das erstmal sich davon zu verabschieden, weil das für viele ganz unrealistisch ist. Also man hört auch häufig so das Thema Selbstliebe und Körperliebe und so, das kann enorm unter Druck setzen. Also erstmal für sich zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir uns erstmal so akzeptieren können. Es muss ja gar nicht Liebe sein oder toll finden, sondern uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Und um das zu erreichen, uns bewusst zu machen, was wir eigentlich alles an Stärken mitbringen. Also jetzt gar nicht nur der Körper oder das Aussehen, das kann natürlich ein Bereich sein, der auch mit dem Selbstwert zusammenhängt, definitiv. Aber auch was zeichnet uns eigentlich noch aus als Menschen? Und der Körper ist letztendlich der ist hier und den haben wir, der gehört uns und durch unseren Körper sind wir am Leben. Also auch da erstmal so eine Dankbarkeit, eine Wertschätzung dessen zu entwickeln und auch zu gucken, was ist eigentlich das, was ist mir wichtig in meinem Leben, welche Werte habe ich, wo möchte ich mich für engagieren, was macht mir Spaß und das wirklich mehr in den Vordergrund zu setzen und weniger das, was man von außen vielleicht sieht, wie der Körper aussieht.
Das war die psychologische Psychotherapeutin Julia Tank. Herzlichen Dank. Und wenn Sie mehr von ihr erfahren wollen oder mit ihr in Kontakt treten wollen, Sie finden sie natürlich auch bei Instagram, nämlich Tank mit CK. Schön dick, der Hype um Body Positivity, das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, über unsere Sendung, dann abonnieren Sie gerne unseren Newsletter auf hr2.de oder hrinforadio.de. Und zum Nachhören empfehle ich unseren Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort finden Sie uns in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Berndt, ich wünsche einen schönen Abend, egal ob mit der Chipstüte auf dem Sofa oder mit den Hanteln im Fitnessstudio.